Liebe Gemeinde, liebe Besucher, wir befassen uns seit einigen Wochen mit dem Thema unser Umgang mit der Bibel. Und wir haben in einer der Predigt gehört, wie die erste Gemeinde, die Christen in Jerusalem, gelebt haben. Was waren die besonderen Kennzeichen? Und eine dieser Kennzeichen, eine der, wenn nicht das Wichtigste war, sie hielten an der Lehre der Apostel. Sie blieben dann in der Gemeinschaft, im Gebet und Brotbrechen. Die Lehre der Apostel, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Aber zum Umgang mit der Bibel, das ist die Frage, so ähnlich wie das mit dem Lehrer. Warum sollte man der Bibel vertrauen? Und die Frage stellen uns immer wieder Menschen. Als kleine Hilfe, Spickzettel ist vielleicht zu übertrieben, habe ich so ein Faltblatt, kann man bei uns am Büchertisch erwerben für 3 Euro, das ist geschenkt, mehr oder weniger. Oder aber, wie studiere ich die Bibel? Das sind auch ganz praktische Hilfen, auch so eine Art Leseplan oder eine Einleitung. Wie kann man sich das alles gut einteilen? Man kann nicht alles auf einmal. Also unser Umgang mit der Bibel ist ganz wichtig. Und für diejenigen, die ganz ehrgeizig sind, gibt es auch alle 40 Karten. Für nur 99 Euro können wir bestellen, können wir euch ausrechnen, was ihr dabei sparen werdet. So, wäre auch ein tolles Geburtstagsgeschenk, überlegt euch. Ja, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, die letzten Male habe ich die Folie gezeigt, wie die Bibel des Neuen die Bücher des Neuen Testaments entstanden sind. Und zwar in einer Zeitspanne zwischen, 45 und etwas über fast 100 nach Christus. Also nicht im 3. Jahrhundert, sondern schon dort haben sich diese Bücher, da wurden sie geschrieben, es ist nachweisbar anhand von Manuskripten, die vorhanden sind. Und da kann man auch nachlesen, wie gut die biblischen Bücher, gerade das Neue Testament, belegt ist im Vergleich zu der Weltliteratur mit großem, großem Abstand. Bombenfest, kann man das so sagen. Steht zwar nicht in der Bibel, dieser Begriff, aber könnt ihr euch trotzdem merken. Ja, und wenn wir die Bibel so zusammenzählen würden, die ganze Bibel, dann ergeben sich da 66 Bücher insgesamt. Also, das ist das, worüber wir hier sprechen. Ich möchte heute zum Thema Apokryphen sprechen, dass sie nicht in die Bibel gehören. Welche das sind, werde ich gleich alles nennen und was Apokryphen sind, werde ich auch erklären. Ja, das hört sich nach einer Vorlesung an, wird zum Teil auch so sein, sozusagen, das ist der dritte Weltbildungsweg in der Gemeinde, dafür ist die Gemeinde auch da, aber wir werden auch auf einige Bibelworte hören, die das ganz klar und deutlich belegen, was so in den Apokryphen falsch drinnen steht. Zuerst aus dem 1. Johannes 2,21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Hört sich sehr logisch an. Dieser Satz aber ist sehr, sehr kompliziert. Man könnte darüber lange reden. Aber wir werden uns nicht bei diesem einen Satz nur aufhalten. Der Apostel Johannes, der diese Worte schrieb, er wusste, worüber er sprach. Es ging um Lügen. Nämlich, er warnte die Christen damals vor Lügen, die im Umlauf waren. Denn sobald die christliche Gemeinde entstanden ist, gab es genauso auch falsche Lehre und Leute, die dadurch irgendwie Kapital schlagen wollten. Das ist so wie heute. Und sie haben diese falschen Propheten oder falsche Lehre, die verbreiteten Wahrheiten, die nicht mit dem übereinstimmten, was die Apostel weitergegeben haben in ihrer Lehre. Keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Ja, heute möchte ich über eine Lüge sprechen, die gibt es, genau habe ich noch nachgezählt, seit 477 Jahren. Ihr könnt zurückrechnen, aber ich werde später das Datum auch nennen. könnt ihr euch auch ersparen. Und diese Lüge vermischt man bis heute mit biblischen Wahrheiten. Und es geht um die Lüge der Apokryphen. Was sind Apokryphen? Na, Apokryphos auf Griechisch bedeutet verborgen, dunkel, verdeckt. Und das sind Schriften, und ich spreche heute nur über Apokryphen, die sich auf das Alte Testament beziehen. Das sind Schriften, die nur in der griechischen Sprache oder der griechischen Ausgabe vom Alten Testament vorhanden sind. Denn, wie ihr bestimmt wisst, das Alte Testament wurde in welcher Sprache geschrieben? Tschechisch natürlich. Nein, Hebräisch. Hebräisch. In der hebräischen Sprache. Dann aber im 3. Jahrhundert vor Christus, das war so die Zeit für die Geschichtsverliebten, noch einmal als Erinnerung, in der der Alexander der Große der Weltherrscher war. Und er war bekanntlich ein Grieche. Genau. Und die griechische Sprache hat sich sehr verbreitet und die ganze griechische Kultur. Es gab viele Juden, die konnten besser Griechisch als Hebräisch. Die konnten fließend Griechisch lesen, aber nicht Hebräisch. Deshalb haben sich 70 kluge Männer zusammengetan und die haben das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt und das heißt Septuaginta. Das bezieht sich auf diese 70 Übersetzer sozusagen. Und sie haben auch Schriften aufgenommen, die es dort in der hebräischen Bibel des Alten Testaments nicht gegeben hat, die aber so erbaulich waren, die haben etwas so über die Geschichte der Juden erzählt oder weisheitliche Bücher und so weiter und so fort. Ja, und so kamen diese alttestamentlichen Apokryphen in die Bibel. So, wenn man sich so genau überlegt und wenn man so als Exeget an die Bibel herangeht, stellt man fest, das letzte Buch des Alten Testaments, das geschrieben wurde, es steht zwar nicht so als letztes Buch in unserer Bibel, war das Buch Nehemia. Und das wurde im Jahre ca. 400 vor Christus aufgeschrieben. Und das hat Esra gemacht. Da kann man sagen, dass Gott 400 Jahre lang, also seitdem, bis zum Neuen Testament, bis Johannes der Täufer kam, überhaupt nicht durch Propheten gesprochen hat. Also man kann sagen, Funkstille. 400 Jahre, nichts passiert. Und das machte manche Juden nervös. Deshalb kamen diese Bücher in diese griechische Version vom Alten Testament hinein, weil sie meinten, ja, das wurde auch irgendwie geschrieben, wir finden es gut. Gut, ja, 400 Jahre, man wartete, bis der Messias angekündigt wurde und kam. Und erst dann, als Gott einen Engel sandte, der Zacharias angesprochen hat. Zacharias war der Vater von Johannes, dem Teufel, ganz genau. Da hat Gott wieder gesprochen. Ja, die Geburt seines Sohnes. In diesen 400 Jahren also entstanden verschiedene fromme, weisheitliche, historische, didaktische Schriften. Und von denen reden wir heute. Allerdings fehlen diesen Schriften einige Kennzeichen, die wesentlich sind für die biblischen Inhalte, anhand dessen, wie sie auch messen können, gehören sie in die Bibel hinein oder nicht. Und als Christen, warum spreche ich das an, brauchen wir schon die Gewissheit, was gehört in die Bibel, was gehört nicht. Und damit hängt zusammen die Frage nach der Inspiration der Bibel. Inspirieren, können die das? Ich lasse mich inspirieren. Vielleicht von irgendeinem Menschen, ist auch gut so. Ich lasse mich von der Natur inspirieren. Bei der Bibel sprechen wir von der Inspiration des Heiligen Geistes. Durch Gott, durch den Heiligen Geist inspirierte Menschen haben Wahrheiten aufgeschrieben in ihrer ihnen damals bekannten Sprache, in einer literarischen Form. Deshalb sind die Bücher auch so unterschiedlich. Aber sie wurden inspiriert, diese Schreiber der biblischen Bücher, durch den Heiligen Geist. Und deshalb bei den Apokryphen stellt sich die Frage, waren sie von Gott durch den Heiligen Geist inspiriert oder nicht? Ja, das Thema der Apokryphen hängt vor allem mit der Inspiration der ganzen Bibel zusammen. Hier noch einmal, das ist die Bibel, wie ich sie vorher genannt habe, nur wie ja, irgendwie zu Hause als Bibliothek in ein paar Regale. Das Alte und das Neue Testament. Aber da wurde was hinzugefügt. Das sind die Apokryphen, von denen ich spreche. 7 Bücher. Das ist das Buch Tobias oder Tobit, Judith. Dann noch 2 Bücher, sogenannte Makkabäerbücher. Und das Buch der Weisheit von Jesus Sirach und das letzte Baruch. Ist wahrscheinlich vielen von euch überhaupt nicht bekannt. Keiner hat da drinnen noch gelesen. Ja, aber das sind die Bücher. Warum das wichtig ist, das zu wissen, sage ich gleich. Zeige ein paar Beispiele. Aber die Bibel, von der wir sprechen, mit 66 Büchern, beinhaltet alle diese alttestamentlichen Apokryphen nicht. Okay? Bis auf eine Einheitsübersetzung. Und das mit Luther-Übersetzung ist auch so eine Geschichte, die ich gleich erwähne. Die evangelische Kirche ist geöffnet in alle Richtungen jetzt, also undicht, kann man so sagen. Da hat sie wieder die Apokryphen aufgenommen als Anhang. Aber das war ein langer Kampf über Jahrhunderte über die Apokryphen in der evangelischen Kirche. Warum wurden Apokryphen der Bibel hinzugefügt? Wie kam es zur Festlegung des biblischen Kanons? Und wie lange hat man wegen Apokryphen auch gestritten? Weshalb gehören Apokryphen nicht in die Bibel? Keine Angst, ich werde nicht lange sprechen. Weil ich jetzt so lange gesessen habe, steht bitte kurz auf. Ich möchte einen Text vorlesen aus der Heiligen Schrift, und zwar Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener Geist kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auf sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir für diese Zusage, die du deinen Jüngern und damit auch uns gegeben hast, nämlich, dass der Heilige Geist dafür sorgen wird, dass die erlösten Kinder Gottes alle Generationen die Wahrheit kennen werden. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns dein Wort erschließt und gerade bei diesem Thema, dass du uns Klarheit schenkst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Heilige Geist wird also oder soll dafür sorgen, dass die Inhalte der Bibel wirklich von Gott inspiriert bleiben und da nichts Falsches, keine falsche Lehre hineinkommt. Und die ersten Christen haben das ganz schnell geschnallt, die haben es verstanden, die haben an der Lehre der Apostel gehalten. Punkt. Obwohl da von allen Seiten auch irgendwelche falsche Lehre hineinkam, das hat man immer wieder herausgefiltert. Die falschen Lehre hat man aufgefangen. Man hat von ihnen gewarnt. Man hat gesagt, trennt euch von den falschen Lehren. Und das war ein Kampf. Und die ersten Jahrhunderte des Christentums waren davon geprägt, dass es viele falsche Lehren gegeben hat. Dass Menschen kamen, die es angezweifelt haben, dass Jesus Christus überhaupt Gottes Sohn gewesen ist. Dass er die göttliche Natur hatte. Es hat welche gegeben, die den Heiligen Geist angezweifelt haben. Oder die Dreieinigkeit Gottes und. Deshalb haben sich immer wieder Vertreter verschiedener christlichen Gemeinden getroffen und darüber debattiert. Und anhand der Schriften haben sie das widerlegt. Und möglicherweise auch ganz klar gesagt, dieser Mann, Eusebio oder wer auch immer, wie er hieß, hört nicht auf ihn. Das, was er lehrt, ist falsche Lehre. Und das hat man zementiert, auch in manchen Sätzen, mit manchen Beschlüssen von den ersten Konzilen, also Zusammenkünften der Vertreter der Gemeinden. Ja, und so hat man durch das Halten an der Lehre der Apostel dafür gesorgt, dass sich der Kanon der neutestamentlichen Bibel, aber auch der alttestamentlichen Bibel gefestigt hat. Dass man immer mehr wusste, okay, das gehört in die Bibel, das nicht. Aber wenn wir im Neuen Testament lesen, dann finden wir auch so einen Text, darüber habe ich, glaube ich, letzten oder vorletzten Sonntag gesprochen. Da geht es um die Jünger,
die von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind, enttäuscht. Jesus ist gestorben und ja, die ganzen Hoffnungen begraben sozusagen. Und unterwegs hat ihnen ein Mann ist ihnen ein Mann begegnet und er fing an, bei Mose und allen Propheten ihnen zu erklären die Wahrheit über den Messias und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm, Jesus Christus, dem Messias, gesagt war. Er sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz der Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Und sie haben dann ihn als Jesus Christus erkannt, als er mit ihnen da einkehrte und in ein Restaurant sozusagen Brot gebrochen hat und Abendmahl gefeiert hat. Das sind meine Worte. Und wenn man das liest, dann allein im Vers 44 finden wir einige Male, dass er sagt, das sind meine Worte. Jesus als Autor dieser Worte hat sich hier ganz klar genannt. Dann sagt Jesus, dass alle diese Worte von ihm sprechen, also die im Alten Testament, bei den Propheten, bei Mose. Und dann sagte er, von mir geschrieben. Das war das Thema der Schriften, der Bibel. Und damals war nur die Bibel des Alten Testaments bekannt, als Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat. Das ganze Alte Testament weist auf Jesus zurück. Er ist das zentrale Thema des Alten Testaments. Ja, das ist schon ein wichtiges Kriterium. Und das ist eigentlich das wichtigste Kriterium für die biblischen Bücher. Dieses Hinweisen auf den kommenden Messias und Retter dieser Welt, Jesus Christus. Und wenn man darüber debattiert oder sich fragt, ist ein Buch von Gott durch den Heiligen Geist inspiriert oder nicht, dann ist das wichtigste Kriterium. Ob Christus der Autor ist, ob dieses Buch von Jesus spricht, die sogenannte christologische Typologie, die Prophezeiungen und die Bücher des Alten Testaments, die sprechen von Jesus Christus, dem Retter und Messias. Und die weisen auch auf die Göttlichkeit Christi. Und sie sprechen von dem Rettungswerk, das sich an Jesus erfüllen wird. Ja, ist ein Buch christozentrisch oder nicht? Das ist ein Kriterium. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn man Jesus aus der Bibel herausnimmt, dann ist sie nichts wert. Und so wäre das auch. Wenn da nicht Jesus mittendrin stecken würde, dann wäre die Bibel nichts wert. Apokryphen erfüllen dieses Kriterium vor allem nicht. Haben wir es verstanden? Das Kriterium erfüllen die Apokryphen nicht. Ja, warum wurden sie nicht als Bestandteile der Bibel noch anerkannt? Ihr wisst, dass im 16. Jahrhundert, im Jahre 1517, die Reformation begann. Es ging darum, dass die katholische Kirche, sich so herauskristallisiert hat zu einer Kirche, in der die Bibel immer weniger eine Rolle spielte, dass man mehr die klassischen Autoren zitiert hat auf der Kanzel und vor allem, dass man da Dinge praktiziert hat, die mit der Bibel nichts zu tun hatten, sind manchen Christen so nicht nur auf die Nerven gegangen, sondern sie konnten das mit ihrem Glauben gar nicht vereinbaren. Und immer wieder, und zwar seit Jahrhunderten, sind welche an diese Praktiken herangegangen, haben gesagt, das widerspricht doch der Bibel. Aber die katholische Kirche war immer schon Weltmeister im Beseitigen von solchen Kritikern. Entweder hat man sie in ein Kloster gesteckt und gesagt, entweder hältst du den Mund oder du wirst dann um 40 Zentimeter kürzer von oben gerechnet. Oder man hat sie direkt umgebracht. Im 16. Jahrhundert hat sich das so gehäuft, im deutschsprachigen Raum. Und gerade Martin Luther hat sich da hervorgetan. Aber nicht nur. Auch im Bereich der heutigen Schweiz und in Österreich, Zwingli und Calvin, die haben da auch sehr viel dafür getan. Und die haben angeprangert, dass die katholische Kirche sich nicht mehr an der Bibel hält. Der sogenannte Ablassverkauf, dass man sich durch Geld oder durch gute Taten die Errettung erkaufen oder verdienen könnte, das widerspricht absolut der Bibel. Deshalb diese fünf Solas: allein der Glaube, allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein die Schrift. Habe ich was vergessen? Okay, das waren vier. Dann bleiben wir bei den Vieren. Auf jeden Fall, auf einmal hat die katholische Kirche gemerkt, sie wird richtig angegriffen. Martin Luther wurde verglichen mit einer Sau im Weinberg, die das Weinberg, den Weinberg des Herrn verwüstet und so weiter. Er wurde aus der Kirche ausgeschlossen, mehr oder weniger. Und dann gab es ein Konzil in Trient am 8. April 1546, also deshalb 477 Jahre. Auf diesem Konzil hat man Dinge dogmatisch zementiert, um auf die Reformation zu reagieren. Unter anderem hat man dort den biblischen Kanon ganz neu formuliert. Man nahm diese sieben Apokryphen in das Alte Testament rein und gesagt, das sind von Gott inspirierte Bücher. Insofern wurde die Bibel dann verfälscht. Warum, komme ich gleich dazu? Und ich werde dazu mindestens ein Beispiel nennen. Ja, die Antwort auf die Reformation war das also. Wir wissen aber auch, dass die Reformatoren, vor allem Martin Luther, dazu beigetragen haben, dass die Bibel in die deutsche Sprache erstmal übersetzt wurde. Und sie hatten das Glück, dass gerade der Druck erfunden wurde. Von wem? Wer weiß das? Johannes Gutenberg, ganz genau. Und auf einmal verbreitete sich die Bibel in der deutschen Sprache, später auch in anderen Sprachen, und die Menschen hatten Zugang zu der Bibel. Das heißt, sie konnten das vergleichen, was auf der Kanzel gesagt wurde oder gepredigt wurde. Die konnten die Lehre der Kirche einfach prüfen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Insofern hatten die Reformatoren einen leichteren Weg als ihre Vorgänger in den vergangenen Jahrhunderten, die diese Werkzeuge, diese Mittel nicht hatten. Ja, bis dahin wurde in der Bibel nur aus der lateinischen Bibel vorgelesen. Und lateinische Bibel, die sogenannte Vulgata, das war eine Übersetzung aus dieser griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel wiederum und das Neue Testament nur auf Lateinisch. Und die Leute, wenn sie in die Kirche kamen, haben sie verstanden nur Hokus Pokus, Omnibus, ja, wie auch immer. Das war alles. So wenige konnten nur Latein. Und auf einmal wurde auf Deutsch gepredigt, gerade in den protestantischen Kirchen. Auf einmal konnten sie die Lesungen verstehen. Und den, der da vorne stand und predigte, auf einmal konnten sie, wenn es unter ihnen einen gab, der ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen konnte, konnten sie eine Bibel haben in einem, sage ich mal, Kreis von Christen, in einem Bibelkreis. Da wurde vorgelesen von denen, die lesen konnten. Und man hörte die Bibel direkt. Man konnte auch die Bibel aufschlagen und sagen, okay, Ähnliches steht da und da. Es waren ganz neue Zeiten. Ich fand das, und ich finde das bis heute, wunderbar. Das hat dem Papst nicht gefallen. Könnt ihr euch vorstellen. Und das hat auch vielen anderen nicht gefallen, weil die falsche Lehre der Kirche sichtbar wurde. Da gab es richtig Krieg. Es wurden viele Häresien, viele falsche Lehren entlarvt. Und man hat über die Apokryphen später noch gestritten. Am schnellsten hat sich das kristallisiert in dem schweizerisch-österreichischen, von heute aus gesehen, Bereich. Da gab's eine Züricher Bibelübersetzung, Wittenberger später. Und dort hat man die ganzen Apokryphen raussortiert. In der lutherischen Kirche hat das ein bisschen länger gedauert, aber die reformierte lutherische Kirche oder lutherisch reformierte, sie hatte von Anfang an keine Apokryphen drin. Ja, Und man muss noch dazu sagen, die vielen Freikirchen, die da entstanden sind, da gehörten die Baptisten von damals, die Mennoniten, noch andere Protestantischen, die hatten das auch nie gehabt. Und diejenigen, die über Holland, heute Niederlande, nach Amerika ausgewandert sind, die sind ausgewandert mit einer Bibel, die keine Apokryphen des Alten Testaments da drinnen hatten. Insofern war es sehr auffällig im Vergleich mit der Übersetzung der katholischen Bibel, dass es da Unterschiede gegeben hat. Ja, zwei Beispiele, die ich nennen möchte, und vielleicht fange ich mit einem an, nämlich was da so falsch sein kann in den Apokryphen. Es gibt unter anderem diese zwei historische Bücher, der erste Makkabäer und der zweite Makkabäer Buch. Und da lese ich aus dem Kapitel 12, er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sühneopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Denn hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Merken wir uns die letzten Worte. Und dann, auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für dich hinterlegt ist, die in Frömmigkeit entschlafen. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Warum hat die katholische Kirche sehr gerne diesen Apokryph? Ablasshandel, ja. Was noch? Hier? Für die Verstorbenen zu beten. Ganz genau. Gebet für die Verstorbenen und für die Verstorbenen diverse Opfer darbringen, um sie zu erretten. Für diejenigen, die aus dem Bereich Zeugen Jehovas vielleicht das noch kennen, es gibt keine Möglichkeit der Entscheidung nach dem Tod. Wieso nicht? Zitiere ich gleich aus der Bibel. Also der Papst Paulus III. Hat dieses Buch und die anderen sechs unter anderem deshalb hinzugefügt, um die Praxis der Gebete für die Verstorbenen zu rechtfertigen. Auch den Handel, den Ablasshandel. Und es gibt bis heute diese Gebete. Es gibt bis heute auch die sogenannte gregorianische Messen, die für Verstorbene gehalten werden. Und sie springen genauso schnell aus dem Fegefeuer, wie damals, als da eine Geldmünze was erreicht hat. Na, dort in die Büchse, wo man das reingeworfen hat, haben die Priester gesagt, bevor die Münze da auf den Boden fällt, springt die Seele des Verstorbenen schon aus dem Fegefeuer. Da hat sich sogar gereimt, aber ich habe es vergessen. Ja, okay. Sag es noch einmal.
Wenn das Geld in Kassen fällt, die Seele aus dem Fegefeuer.
Ah ja, okay, wisst ihr Bescheid. Ich habe es trotzdem nicht gemerkt, aber gut. Gleichzeitig ist das eine der Stellen, mit denen man Fegefeuer erklären möchte. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, da ist ein Hinweis drauf, das glaubt die katholische Kirche, dass es eine Art Läuterungsort gibt, also nach dem Tod eines Menschen, und dort werden die Verstorbenen sozusagen zwischengelagert. Und solange sie dort sind, kann man dafür sorgen, mit Ablass, mit Gebeten, mit guten Werken für sie, dass ihre Strafe dort zu schmoren verkürzt wird. Dass sie da rauskommen. Das wird bis heute geglaubt und das ist die Praxis. Ja, deshalb gehört das Buch bis heute auch in die katholische, jetzt auf Deutsch, im deutschen Bereich, Einheitsübersetzung. Dieser Apokryph. Was sagt uns aber die Bibel? Das wirklich von Gott inspirierte Buch dazu. Die Bibel lehrt, erstens, dass es nach dem Tod keinen Fegefeuer gibt, kein Zwischenlager, keine sozusagen Leichenhalle, die etwas geheizt wird. Ja. Also im Sinne eines Grillens oder sowas. Ja. Sondern die Bibel sagt, wenn ein Mensch stirbt, dann stirbt er entweder als Erlöster, Erretteter oder als verurteilte Sünder, als Verlorene, der in alle Ewigkeit verdammt ist. Wenn aber ein Geretteter stirbt, er kommt ins Paradies, so wie der Schächer am Kreuz zu dem Jesus das auch gesagt hat. Und dort wartet er auf die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Noch einmal, der Verdammte kommt nach seinem Tod in Totenreich, in der Bibel auch Gehenna genannt, wo auch er auf die Auferstehung der Toten wartet, aber dann kommt die Hölle. Dann wird das Grillfeuer noch stärker. Wir kennen das von der Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann aus Lukas Evangelium Kapitel 16 ab Vers 19. Wer nicht zu Lebzeiten zu Jesus Christus gelangt ist durch den Glauben, wird nach seinem Tod keine Entscheidung mehr treffen können. Geht gar nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn jemand euch das sagt, das ist falsche Lehre, das ist ein falscher Prophet, ihr Lehrer, meldet das bitte. Und dann werden wir schauen, wie wir mit jemandem so reden, damit das nicht weiter verbreitet wird. Also, in den 66 inspirierten Bücher der Bibel wird nirgendwo eine Lehre von Totengebeten, Totenmessen oder Opfer zu finden sein. Im Hebräerbrief lesen, Psalm 49, doch kein Mensch kann das Leben eines anderen mit Geld verlängern. Niemand kann sich bei Gott vom Tod freikaufen. Also wenn wir an den natürlichen Tod denken, das ist logisch. Alle Reichtümer der Welt, alle Reichtum der Welt wäre nicht genug. Jeder Mensch muss den Wunsch aufgeben, für immer weiter zu leben und vom Grab verschont zu bleiben. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn ich zu Lebzeiten an Jesus Christus geglaubt habe, wird nach seinem Tod keine Entscheidung mehr treffen können für oder gegen Jesus. Im Hebräerbrief lesen wir, und das ist vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen liebäugen zu den fernöstlichen Religionen, wo die Rede ist von Wiedergeburt, nicht Terrorismus, Wiedergeburt, von mehreren Wiedergeburten und so weiter, aber nicht im biblischen Sinne. Sterben müssen alle Menschen. Klar. Es sei denn, Jesus kommt wieder. Aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Einmal zu sterben haben alle Menschen. Hier auf dieser Erde kann man nur einmal leben. Und da braucht sich keiner zu hoffen, dass er noch einmal als Katze hierher kommt. Oder als Floh oder wie auch immer. Oder als Mensch. Das ist alles Hirngespinst. Es gibt keine Möglichkeit, die Seele eines Verstorbenen freizukaufen, denn Gott kann man nicht mit Geld bestechen. Wir haben hier nur ein Leben. Und da es gilt, einfach dieses Leben, diese Chance zu nutzen, diese Zeit. In vielen Dingen, aber auch in Bezug auf den Glauben, auf das Leben mit Gott. Was sagt noch die Bibel? 1. Johannes 1,7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also, was reinigt uns vor aller Sünde? Dollar, Euro, Zloty, Krone? Nein, das Blut Jesu Christi, das ist die Währung, mit der unsere Rettung bezahlt wurde. Das kann man sich eigentlich relativ gut merken. Christus hat sich selbst als Opfer dargebracht, damit wir von unseren Sünden errettet werden. Und noch ein Beispiel, damit werde ich auch schließen. Es gibt viele Beispiele, ich hätte hier Stunden füllen können. Ist ein sehr spannendes Thema. Aus dem Buch Tobias oder Tobit, je nachdem. Almosen retten aus dem Tod, sie reinigen von aller Sünde, die Almosen geben, werden mit Leben gesättigt werden. Ihr wisst, was Almosen sind, ja? Man gibt einfach einem anderen bedürftigen Menschen etwas. Ob das Geld ist oder Essen, Kleidung und so weiter und so fort. Es ist eine gute Sache, das zu tun. Aber Almosen sollen vom Tod retten. Und gerade in der katholischen Kirche ist es, Almosen geben kann auch dazu beitragen, dass man ja vielleicht 100 Jahre kürzer im Fegefeuer sitzt oder sowas, ja, oder nicht verdammt werden sollte. Das wird so verbreitet. Bedürfnisse von anderen Menschen sind uns bekannt. Es ist gut, wenn wir ihnen was geben und ihnen helfen. Aber das zu verbinden mit einem, mit dem ewigen Leben oder mit der Befreiung von ewigen Tod ist falsch. Was sagt die Bibel? 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Da kann man nur Amen dazu sagen. Wenn wir können, dann geben wir einfach Almosen im Sinne, dass wir anderen helfen. Aber wir gehen nicht klauen, um Almosen zu geben, damit die uns vor dem ewigen Tod oder sowas retten und so weiter und so fort. Man kann auch auf solche Ideen kommen. Wir sehen, wie Gott durch den Apostel Petrus diese falsche Lehre auch zurückweist. Nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Nur mit Blut Christi. Also noch einmal, das ist die Währung, mit der wir errettet worden sind. Und das wurde für uns bezahlt. Das brauchen wir selber nicht zu bezahlen. Oder der Apostel Paulus im Römerbrief: Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Sünde befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt, in dieser Zeit, vollkommen gerecht, indem er für sie, alle gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Vergebung aus Gnade. Das war das Thema der Reformatoren. Das Thema von Martin Luther. Gnade. Das war seine erste Entdeckung bei der Lektüre des Römerbriefes. Ja, Gerechtigkeit vor Gott als ein Geschenk. Aus Gnade. Aus Gnade. Und das kommt immer wieder. Gnade aus Gnade, gerettet durch den Glauben. Und durch Gnade und nicht aus den Werken. Durch Gnade, nicht aus den Werken. Almosen sind Werke. Das ist keine Gnade. Es sind Werke. Der Apokryph Tobias oder Tobit in der Einheitsübersetzung sagt, dass du Almosen geben musst, damit dir all deine Sünden vergeben werden können. Aber die wahre Bibel lehrt uns was anderes, dass wir die Reinigung von unseren Sünden nur aus Gnade durch Jesus Christus, durch unseren persönlichen Glauben bekommen können. Sein Blut, das ist die Währung. Ich möchte das jetzt abbrechen an dieser Stelle, auch wenn ich noch sehr viel Lust hätte, weiter zu erzählen. Aber hier ein paar Punkte. Apokryphen widersprechen den Kriterien des biblischen Kanons. Sie wurden nie als Bestandteile der Bibel umfassend so von den Christen anerkannt. Und sie sollten auch heute noch die falsche Lehre der katholischen Kirche verteidigen. Die falschen Lehren, einzelne Punkte. Das will ich einmal so ganz deutlich sagen. Und sollten noch andere Vertreter anderen christlichen Richtungen sich irgendwie da anhängen an die Apokryphen und diese Lehre, die ähnlich ist wie katholisch, da liegen sie auch falsch. 66 Bücher hat die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und diese 7 von mir genannten Apokryphen des Alten Testaments gehören nicht dazu. Ich möchte beten und davor möchte ich sagen, dass wir aufstehen. Ja klar, natürlich. Ja. Dass die Bibel uns auch Werkzeuge nennt, dass wir ankämpfen gegen falsche Lehre. Und zwar, das ist Wort Gottes. Dass wir die Rüstung anziehen sollen, die Gott uns gegeben hat. Steht bitte jetzt auf. Nach diesem Gebet bleiben wir noch stehen, weil wir noch ein Lied, ein Hymnus singen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass gerade die ersten Generationen von Christen oder Christen in den ersten Jahrhunderten so viele Kämpfe ausfechten mussten, um die Lehre der Apostel zu verteidigen. Herr, und die christlichen Kirchen waren und werden nie frei sein in Bezug auf solche Angriffe, auf falsche Propheten, falsche Lehre. Und auch wir heute stehen in der Gefahr, dass wir überrannt werden mit falscher Lehre, überflutet werden mit Literatur, die wir selber nicht einordnen können. Deshalb bitten wir dich darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist so führst, dass wir in der Wahrheit deines Wortes bleiben können. Wir bitten dich darum, für uns als Einzelne, aber auch für die Gemeinden. Kein Einzelner, auch nicht eine kleine Gruppe von 2, 3, 4 Leuten, können gewappnet sein gegen falsche Lehren. Vielleicht kann das eine Brutstätte werden für die falsche Lehre, weil es da keine Möglichkeit gibt der Prüfung. Durch eine größere Gemeinschaft. Herr, bitte begleite uns dabei und hilf auch, dass wir in der Gemeinde bei uns auch Kleingruppen haben und gute Leiter von solchen Gruppen, die sich in deinem Wort auskennen. Leite du uns in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.